Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Endlich hat es funktioniert, nachdem wir hier ungefähr 3 Stunden mit Technikproblemen gekämpft haben.
Also wir wollten vor 53 Minuten eigentlich starten, Wolfi.
Ja, und dann hat sich irgendwie alles gleichzeitig neu gestartet, Updates wurden installiert, die Verbindung war weg. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir heute nicht im gleichen Studio sind, sondern Bibi ist in Nürnberg, ich bin in Berlin und wir versuchen das Ganze per Videoschalte und irgendwie aufnehmen, zusammenmischen, keine Ahnung.
Also im Nachgang hört man das wahrscheinlich nicht mehr und wir machen das ja öfter, aber heute war irgendwie so Technik, die begeistert, nicht wahr?
Ja, ich bin gespannt, ob wir die Folge so durchkriegen oder nicht. Deswegen das Wichtigste gleich mal vorab. Lass uns mal noch kurz über das Barbecue sprechen.
Ja, das Star FM Barbecue kehrt zurück am 17. April im Astra in Berlin. Also falls du aus der Gegend kommst, eine ganz große Empfehlung von uns. Erzähl mal, Wolfi, es ist ja mein erstes Barbecue. Was erwartet uns denn da so?
Viel Tradition, Barbecue, ich glaube seit 13 Jahren in unterschiedlichen Art und Weisen, dass wir uns Gründonnerstag zum Angrillen treffen. Sprich, es wird gegrillt, es wird getrunken, die Community trifft sich, man quatscht nett, man hat einen ganz tollen Nachmittag, Abend, Nacht und es gibt vor allem Mucke. Wir haben Livebands am Start, deine Cousine werden auftreten, Nero-Gewinner, lautlos vom Star FM New Rock Award, den haben sie letztes Jahr gewonnen und DJ Chris Sepp, unser lieber Kollege, wird auch mit dabei sein, wird dann noch hinten raus auflegen und wir werden einen ganz tollen Start ins lange Osterwochenende haben.
Das klingt doch ganz vielversprechend. Und wenn du jetzt Bock hast, wir sind auch am Start. Richtig, lieber Wolfi?
Ich gebe mir Mühe. Also es gibt da so ein kleines Problem noch. Eigentlich war ich nämlich nicht da und jetzt versuche ich gerade noch 3 Hebel in Bewegung zu setzen, dass ich auch da sein kann. Also wenn du rausfinden möchtest, ob ich wirklich da bin oder nicht, solltest du dir jetzt einfach schon ein Ticket sichern, dann weißt du es.
Das ist der komplett falsche Verkaufsansatz, mein Lieber.
Wieso?
Weil du nie sagen kannst, wenn du es rausfinden willst, du musst die Leute damit was locken. Du kannst ja nicht einfach sagen, kauf mal Tickets und dann sehen wir schon. So funktioniert es nicht. Nicht mehr.
Ich bin das Lockmittel.
Ja, aber wenn du dann nicht da bist, dann ist es ja wie das Feierfest.
Das ist ein Blödsinnfall, ja.
Das ist dann quasi die Wärmeschale mit dem Toast drinne.
Also wir machen es so, wenn das Ding am Sonntag ausverkauft ist, dann komme ich 100%. Wenn es am Montag erst ausverkauft ist, zu 99%. Wenn es am Dienstag ausverkauft, wir gucken mal, wir kriegen das schon hin.
Ach, Erpressung kann er auch. Guck an, auf jeden Fall guck einfach mal www.starfm.de und hol dir Tickets. Wir würden uns sehr freuen. Ich spreche jetzt mal von wir, wenn wir dich da sehen.
Gut. Puh.
Was gibt's sonst so Neues, Wolfi? Erzähl mal.
Nicht so viel, immer alles sehr wild und voll, wenn ich in Berlin bin und da bei Star FM rumlunger.
Du oder der Kalender?
Naja, beides. Also wer sucht halt alles unter den Hut zu kriegen. Lange Arbeitstage, aber auch abends dann mit den Kollegen noch was unternehmen und auch mal noch alte Freunde treffen. Und dann ist das halt so, ja, 7 Uhr morgens aus dem Hotelzimmer rausflattern und im dümmsten Fall 7 Uhr morgens wieder reinflattern, um 7:30 wieder aufzustehen. Bin immer mega K.O. nach den paar Tagen, aber ist immer super, macht Spaß, produktiv. Habe ja ewig in Berlin gelebt und fühlt sich immer noch sehr heimisch an hier.
Kann ich aber so unterstreichen. Ich war ja die letzten 10 Jahre immer not so amused, wenn ich nach Berlin musste.
Ja.
Also ich war da wirklich immer so, oh, also ich weiß ja auch nicht. Aber jetzt bin ich schon sehr, sehr oft da und habe dann letztens, wann war das denn, am Freitag, da war ich in der Stadt unterwegs. Also in der Stadt ist ja immer relativ in Berlin, ich war in Mitte unterwegs.
Das kann auch nur ein Dorfi sagen.
Da war ich in Mitte unterwegs und habe mir so meinen Kaffee geholt und war da irgendwie so in dem Trubel drin. Und dann dachte ich mir so, ah, schon schön. Und dann dachte ich mir, fuck, wann ist das denn passiert, dass ich mich so erwärmen kann für diese Stadt. Aber wenn man halt öfter jetzt da ist, so ne, dann überzeugt das schon. Also ich muss jetzt sagen, ich mag Berlin, ist nicht so verkehrt da.
Das geht ganz vielen so. Ich glaube, die Stadt ist abschreckend aus diversen Gründen im ersten Moment. Aber wenn man dann öfter mal da ist, gewisse Dinge versteht, dann wird diese Größe plötzlich viel kleiner, weil man sich ja auch nur in bestimmten Regionen und Szenen und Kiezen bewegt. Und dann ist das gar nicht mehr so anders wie in einer anderen Stadt. Man hat aber die Vorteile von dieser sehr großen Stadt und ich finde, die Kombi ist einfach mega.
Ja, finde ich eben auch. Also kommt immer ganz drauf an, wo man unterwegs ist in der Stadt. Aber es gibt schöne Kneipen, es gibt schöne Ecken, es gibt schöne Parks und Wochenmärkte. Also ich habe jetzt schon relativ viel gesehen und war letzten Freitag auch noch im Huxleys mal wieder und ist ganz cool. Gefällt mir gut.
Diese Ausgabe der Creepy Hour wird gesponsert von der Stadt Berlin. Kommen Sie doch mal vorbei. Kleine Werbesendung hier heute.
Das wäre schön. Meinst du, das kriegen wir durch? Städte haben doch auch immer gutes Werbebudget, oder?
Müssen sie, ja. Und Berlin hat es nötig, ja, ein bisschen positive Werbung zu kriegen. Und da sind wir doch genau die Richtigen.
Wo geht das besser als in der Creepy Hour?
Aber hallo.
Nun gut, aber darum soll es natürlich heute mal wieder nicht gehen, sondern wir nehmen dich heute mit nach Austin, Texas. Eine wunderschöne Stadt, bekannt für seine Musikszene, kulinarische Highlights und auch für seine Natur. Aber wie so oft steckt hinter der schönsten Fassade auch immer ein dunkles Kapitel, und um das soll es heute gehen. Viele von euch werden heute sicherlich an eine Theorie erinnert, die wir im Juni 22 bereits in der Creepy Hour vorgestellt haben. Es stellt sich uns heute nämlich die Frage: Gibt es aktuell einen aktiven Serienmörder in Austin, Texas, oder ist es, so wie die Polizei sagt, alles nur ein trauriger Zufall? Wir nehmen dich mit und tauchen ein in die Geschehnisse rund um den Lady Bird Lake.
Warnhinweis: Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Lady Bird Lake liegt im Herzen von Austin, Texas. Er ist der östlichste See einer Kette von Stauseen des Colorado Rivers. Er verläuft direkt durch Austin und teilt die Stadt in zwei Hälften. Der Stausee umfasst eine Fläche von 189 Hektar und hat eine maximale Tiefe von 5,5 Metern. Ursprünglich wurde der See als Kühlbecken für das Holly Street Power Plant genutzt. Das ist so ein in die Jahre gekommenes Kraftwerk, wurde 2007 schon geschlossen. Im selben Jahr wurde der See von Town Lake in Lady Bird Lake umbenannt, um die Verdienste der damaligen First Lady zu ehren. Heute dient er hauptsächlich der Erholung und dem Hochwasserschutz.
Ja, er ist aber auch bekannt für viele Freizeitaktivitäten, denn dieser See liegt wirklich inmitten der Stadt. Sprich, vom Wasser kann man einwandfrei auf die Hochhäuser der Großstadt blicken. Radfahren oder auch Wandern sind nur ein paar der vielen Möglichkeiten, die sich dort an dem angelegten Uferweg anbieten. Eine grünblaue Oase inmitten von Beton. Auch das Angeln ist aufgrund der verschiedenen Fischarten dort sehr, sehr beliebt. Und trotz der vielen Freizeitaktivitäten herrscht dennoch seit 1964 ein Schwimmverbot für den See. Der Grund dafür sind Unterwassertrümmer und frühere Fälle von Ertrinken. Zudem wurde die toxische Blaualge im See gefunden, die für Hunde gefährlich sein könnte. Zusammengefasst ist der Lady Bird Lake ein zentraler Bestandteil der Identität Austins und bietet zahlreiche Aktivitäten für Besucher und die einheimische Bevölkerung. Und jetzt denkst du dir bestimmt, ja okay, und was hat das jetzt alles mit dem Verdacht auf einen aktiven Serienmörder zu tun? Pass auf, seit einigen Jahren hat der See einen beunruhigenden Ruf, denn immer wieder werden dort Leichen gefunden. Und das Seltsame ist, diese Fälle häufen sich und es gibt bei den Personen nicht selten einige merkwürdige Gemeinsamkeiten.
Und wir sprechen ja nicht von einem oder zwei tragischen Unfällen, sondern von einer langen Liste von Todesfällen rund um diesen See. Laut den Ermittlern sind nahezu alle Todesfälle selbstverschuldet oder deuten auf suizidales Handeln hin. Auffällig ist aber, dass es sehr oft junge Männer sind, die nachts im Partyviertel Rainy Street unterwegs waren und anschließend tot aus dem See geborgen wurden. Manche Autopsieberichte weisen auf klassisches Ertrinken hin, aber manch andere Todesfälle wirken ungewöhnlich. Und um das mal zu beziffern, seit 2008 bis heute waren es circa 20 Menschen, nicht nur Männer, auch Frauen waren dabei. Und es gab auch Zeiten, in denen es geballt zu solchen Vorkommnissen kam. Am 1.12.2024 wurde die bis dato letzte Bergung einer leblosen Frau aus dem See veröffentlicht.
Lasst uns jetzt mal einen genaueren Blick auf einige dieser Fälle werfen. Wir fangen an mit dem ersten Leichenfund 2008. Der 55-jährige Raid Hamad. Er war Lehrer, Friedensaktivist und Wohltäter und kein Unbekannter in Austin. Er unterrichtete an einer Schule, engagierte sich für wohltätige Zwecke und half Kindern in Not. Er wurde auch von seinen Schülern als taffer und schlagfertiger Lehrer beschrieben. Doch dann, am 14. April 2008, wurde er als vermisst gemeldet. Und bereits zwei Tage später fanden Spaziergänger seine Leiche im See. Seine Hände und Beine waren zusammengebunden und die Augen mit Klebeband bedeckt.
Und genau hier beginnt das Rätsel. Die Polizei sagte, dass die Art der Fesselung darauf hindeutet, dass der Lehrer dies selbst getan hätte. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand selbst die Augen mit Klebeband verbindet, dann seine Hände und Beine fesselt und sich anschließend ins Wasser begibt. Natürlich gibt es Fälle, in denen Menschen Suizide auf ungewöhnliche Weise inszenieren. Aber die Umstände hier sind seltsam. Vor allem, weil das Auto von Raid auf der Südseite des Sees gefunden wurde, seine Leiche aber auf der Nordseite auftauchte. Das bedeutet, er hätte sich ins Wasser begeben müssen, gefesselt mit Klebeband über den Augen und dann mehrere hundert Meter weit treiben müssen, ohne dass die Strömung eine logische Erklärung dafür liefert.
Später wurde dann berichtet, dass Rahid Hamad tatsächlich unter suizidalen Gedanken litt, was die Stellungnahme der Polizei also untermauerte. Für die Ermittler stand schnell fest, dass man eine Fremdeinwirkung ausschließen konnte und der Tod wurde als Selbstmord eingestuft.
Noch im selben Jahr wurde in der Nähe des Holiday Inn am Ufer des Lady Bird Lake eine weitere Leiche von zwei Fischern gefunden. Es war Nazima Habibul, eine 26-jährige Lehrerin und Mutter eines zweijährigen Kindes. Sie war laut ihrem Cousin am 29. Mai 2008 gegen 9 Uhr morgens auf dem Weg zum Supermarkt und danach war sie verschwunden.
Auch in diesem Fall wurden die Ermittlungen schnell eingestellt und abgeschlossen. Auch hier schloss die Polizei eine Fremdeinwirkung oder einen Mord aus, konnte aber auch keine genaue Ursache für das Ableben von Nazima finden.
Keine Frage, beide Geschichten waren schon sehr suspekt und boten sehr viel Raum für Spekulationen. Aber die Theorie rund um einen gemeinsamen Täter gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Die Spekulationen um einen Serienmörder am Lady Bird Lake verfestigten sich erst so richtig im Laufe der folgenden Jahre. Jedoch waren die eben genannten zwei Unfälle sehr, sehr bizarr. Und es ist bis heute unklar, was tatsächlich in diesen Fällen passiert war, weshalb es wichtig ist, sie hier zu erwähnen.
Das war also 2008. Dann war erst einmal 4 Jahre Ruhe, zumindest bis zum 13. Oktober 2012. An diesem Tag wurde der 21-jährige Cole Christensen tot im Shea Creek gefunden. Shea Creek ist ein kleiner Teilbereich vom Lady Bird Lake, welcher die meiste Zeit im Jahr trockengelegt ist. Und wenn mal Wasser drin ist, dann wirklich nicht viel.
Cole war ein sehr abenteuerlustiger Typ. Er unternahm viel mit Freunden, liebte Sport und war eine sehr positive Person. Auch war er ein besonders guter Schwimmer, was die Umstände seines Todes sehr fragwürdig machte. Laut den Behörden bedurfte es keiner weiteren Ermittlungen, da eine Fremdeinwirkung wieder ausgeschlossen wurde. Auch die genaue Todesursache wurde nie veröffentlicht. In damaligen Berichten wurde die Autopsie abgewartet, welche normalerweise mehrere Wochen dauern kann. Jedoch wartete man damals bis heute vergebens.
Der dritte Vorfall also, der etwas in der Versenkung verschwand und sich später in viele weitere Unfälle einreiht, die nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen.
Es gab jedoch auch eher eindeutigere Unfälle, die auch erklärbar sind. Beispielsweise der Tod von Alan Efren Valley. Seine Leiche wurde am 10. Februar 2014 gefunden. Laut seinen Eltern kämpfte er mit Depressionen und hatte Tage vor seinem Tod aufgehört, seine Medikamente zu nehmen. Die Polizei kam daher schnell zum Abschluss der Ermittlungen und stellte die Suche nach möglichen Tätern schnell ein. Auch wieder ein tragischer Tod, welcher am Lady Bird Lake endete.
Ebenfalls im Jahr 2014 wurde die 84-jährige Ramona Hernante Lopez tot im Lady Bird Lake aufgefunden. Auch hier gab es eine eher einfache Erklärung seitens der Polizei. Ertrunken durch Eigenverschulden. Auch der Tod von Carl Savio Pimento, welcher unglücklich vom Ruderboot fiel und anschließend ertrank, fiel unter die Kategorie Unfall. Aber auch unter dem Einfluss von Alkohol gepaart mit dem wenig beleuchteten Flussufer gab es Unfälle. Einer dieser Unfälle war Aaron Rublick im Oktober 2014. Nach einer langen Partynacht mit seinen Freunden bestellte er sich einen Uber zu seinem Holiday Inn. Nazima Habibul wurde bereits 6 Jahre zuvor ebenfalls tot in der Nähe des Holiday Inn aufgefunden. Nichtsdestotrotz wies alles auf einen übermäßigen Alkoholkonsum hin und auf einen tragischen Unfall. Das bestätigten auch die Ermittler vor Ort und der Fall wurde geschlossen.
Aber fangen wir mal mit den größeren Spekulationen an, beziehungsweise den Spekulationen, die sich um einen Serienmörder drehten. Die Gerüchte fingen im Jahr 2015 erst so richtig an, mit dem Fall um Julio Santos. Er war ein 22-jähriger Student, der nach einem Clubbesuch im Juni 2015 ebenfalls einfach spurlos verschwand. 2 Tage später fand man dann seine Leiche wieder im Lady Bird Lake. Laut den Ermittlern ein weiterer junger Mann, der unter Alkoholeinfluss auf die dumme Idee kam, im See schwimmen zu gehen. Todesursache also Ertrinken und somit ein Unfall.
Diese Einstufung widersprach jedoch die Schwester von Julio vehement und forderte eine erneute Aufnahme der Ermittlungen. Sie vermutete andere Umstände, die für den Tod ihres Bruders verantwortlich waren. Sie behauptete unter anderem, dass er vor seinem Tod einen anderen Mann treffen wollte und dass dieser eventuell etwas mit dem Tod des 22-Jährigen zu tun haben konnte. Auch erwähnte sie, dass der Gürtel von Julio fehlte. Vielleicht ein Zeichen eines Kampfes? Wurde er vielleicht damit gewürgt oder gar erdrosselt?
Noch im selben Jahr, also 2015, barg man dann den 23-jährigen Santiago Becerra aus dem See. Auch er fiel in das bekannte Muster. Ein Mitte-20-jähriger Student, der vermutlich nach einer langen Partynacht ertrunken war, verunglückte. Die Polizei schloss auch hier einen Mord aus und stempelte ihn ebenfalls als Unfall ab. Eine genauere Erklärung wurde auch hier nicht veröffentlicht.
Im Jahr 2016 gab es dann gleich 3 Todesfälle im Lady Bird Lake. Hierbei wurde wiederum keine Stellungnahme der Polizei veröffentlicht, aber allesamt wurden wieder als Unfälle zu den Akten gelegt. Ein Jahr später, 2017, wurden erneut 2 Leichen gefunden, bei beiden wieder Todesursache Ertrinken. So ging es 2018 mit 2 weiteren Leichen weiter. Es handelte sich hierbei um Martin Gutierrez und Randy Lexwald.
Ja, und bleiben wir mal bei Martin Gutierrez. Er war zuvor mit Freunden aus und besuchte eine Bar, welche sich in der Rainy Street befand. Bereits in der Bar fiel Martin mit einem plötzlich auftretenden komischen Verhalten auf. Er hatte laut den Beteiligten aber nur ein Getränk, als er dann plötzlich aus der Bar verschwand. Sein Bruder, der die Aufnahmen einer Überwachungskamera später dann begutachtet hatte, fügte noch hinzu, dass sein Bruder seltsam lief und sich nicht mehr ganz unter Kontrolle zu haben schien. Wenige Tage später wurde Martin dann tot im Lady Bird Lake gefunden. Der spätere Autopsiebericht bestätigte ein stumpfes Gewalttrauma am Hinterkopf. Diese Wunde muss er sich noch lebend zugezogen haben, so Martins Bruder. Trotzdem schloss die Polizei die Akte. Wieder ein Unfall unter Alkoholeinfluss und die Ermittlungen wurden eingestellt.
Es ist schwer zu glauben, dass jemand, der nur einen Drink hatte, betrunken ist und in einen See fällt und dann ertrinkt. Da lag die Vermutung nahe, dass eventuell andere Substanzen hinzugemischt wurden. Hinzu kommt dann noch die Wunde am Hinterkopf und somit vielleicht ein möglicher Kampf. Auch hier hätte eine transparente Veröffentlichung der Ermittlungen von Seiten der Polizei helfen können. Doch auch hier galt die Devise: nur keine Unruhe.
Knapp 2 Wochen später, also am 7. Dezember 2018, wurde dann der leblose Körper von Randy Lexfold in einem kleinen Bach gefunden, welcher in den Lady Bird Lake mündet. Der Fundort wies starke Parallelen zu dem Fall rund um Christian Cole auf, welcher ebenfalls in einem kleinen Bach gefunden wurde. Der 48-jährige Lexfold verließ eine nahegelegene Rooftop-Bar und ging über eine Brücke. Laut der Polizei musste er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte so über das Geländer direkt in den Bach. Das Merkwürdige hierbei ist, auch er hatte sich eine Wunde am Hinterkopf zugezogen. Laut den Ermittlern entstand die Wunde bei dem Aufprall nach dem Fall. Jedoch liegt auch hier die Vermutung nahe, dass es die Folge eines Gewaltaktes hätte sein können. Du siehst also, es ist alles nicht wirklich greifbar. Aber das unangenehme Gefühl, das blieb, dass es sich hierbei um mehr als nur sehr, sehr viele unglückliche Umstände handeln könnte.
Im November 2019 ereignete sich dann ein Fall, der sich von den anderen unterschied. Es war Christian Perk, der ebenfalls nach einer Partynacht vermisst wurde. Er befand sich zuvor in einer Bar, bis seine Freunde beschlossen, weiterzuziehen. Christian blieb jedoch zurück. Später bestellte er sich einen Uber. Dieser ließ ihn an einer Brücke raus. Anschließend fiel er von der Brücke in den See. Er wurde als vermisst gemeldet und 60 Stunden später gefunden. Jedoch noch knapp am Leben. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Leider fehlten dem einzigen Überlebenden, der endlich Licht ins Dunkle hätte bringen können, ihm fehlte die Erinnerung an den Abend.
Alle Fälle, die mit einer Partynacht begannen, hatten eine Gemeinsamkeit: die Rainy Street. Die Rainy Street ist eine Partymeile mit vielen Bars und Diskotheken und ist in ganz Austin die Adresse, um gut zu feiern. Und sie liegt direkt am Lady Bird Lake. Oft waren die Fälle ähnlich. Mitte-20-Jährige, die ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben, werden leichtsinnig, verunglücken bei tragischen Unfällen.
Klar, das klingt erst einmal logisch, wenn auch tragisch. Doch müsste so etwas in anderen Städten mit Seen und Flüssen eigentlich nicht auch so oft passieren? Und warum hielt die Polizei mit ihren Auskünften so sehr hinter dem Berg? Vielleicht, weil schon Ermittlungen in eine bestimmte Richtung liefen?
Ja, und genau diese Gedanken schürten die Angst vor einem möglichen Serienkiller in Austin. Vielleicht war die Rainy Street sein Jagdrevier und der See der Ort, um die Opfer zu beseitigen. Die Öffentlichkeit suchte gezielt nach möglichen Zusammenhängen in allen Fällen. Und umso weniger Fakten und Stellungnahmen seitens der Behörden kamen, desto mehr Spekulationen um einen Zusammenhang gab es. Gewiss ist aber, dass nicht alle Fälle ab 2008 miteinander zusammenhängen können. Es ist eher ein Zusammenspiel aus allem. Es gab bestimmt Unfälle und auch Suizide, aber wahrscheinlich eben auch Morde.
3 Jahre nach dem Fall von Christian Perch im Jahr 2022 ereigneten sich 4 weitere Unfälle. Einen von ihnen können wir ausschließen, nämlich den eines Mannes namens Moreno. Er wurde während der Autofahrt erschossen, versehentlich. Er war nicht das Ziel, war nur zur falschen Zeit am falschen Ort und ist mit dem Auto in einen nahegelegenen Bach gefahren. Hier spielt der Lady Bird Lake also eher eine Nebenrolle. Die anderen 3 Fälle sind wenig dokumentiert. Hier handelt es sich um Ricky Parks, Christopher Gutierrez und Kylie Thornton. Aber was alle 3 gemeinsam haben, ist der schnelle Abschluss der Ermittlungen. Die Polizei gab ebenfalls keine genauen Stellungnahmen zu den Todesfällen. Obwohl sie alle 3 im und am See gefunden wurden. Und obwohl die Polizei genau wusste, was die Öffentlichkeit mittlerweile für eine Meinung dazu hatte.
There's no serial killer at this time.
Nothing has come to light that would indicate that there is a serial killer.
Dieses Verhalten ist umso verständlicher, wenn man bedenkt, dass im Fall Ricky Parks nur die Information veröffentlicht wurde, bei wem es sich um die Leiche handelte und dass er 56 Jahre alt war. Auch bei Christopher Gutierrez wurde nur sein Name veröffentlicht und keine detaillierte Stellungnahme zu seinem Ableben.
Also eine Polizeiarbeit, die sehr viel Raum für Spekulationen ließ. Es wirkte beinahe so, als ob die Ermittler mit Absicht so viele Infos wie möglich unter Verschluss hielten.
Jason John verschwand am 5. Februar 2023, ebenfalls nach einem Abend in der Rainy Street. Er wurde eine Woche später gefunden und die toxikologische Untersuchung ergab, dass er Alkohol im Blut hatte, aber keine illegalen Substanzen. Hierbei ist aber zu sagen, dass nicht auf alles getestet wurde.
In diesem Fall gab es sogar einen Zeugen. Ein Obdachloser sah, wie John sich erbrach und anschließend in den See fiel. Er versuchte, John zu helfen, aber ohne Erfolg. Er verständigte in einem nahegelegenen Hotel den Notruf. Die Leiche konnte jedoch nicht sofort gefunden werden. Erst 8 Tage später wurde die Leiche geborgen. Später im Autopsiebericht wurden keine illegalen Substanzen nachgewiesen. Er hatte jedoch einen hohen Promillewert. Auch keine äußeren oder inneren Verletzungen waren vorhanden. Der Fall kam, wie die vielen vor ihm, als Unfall zu den Akten.
Ja, noch im selben Jahr wurden 4 weitere Leichen aus dem Lady Bird Lake gezogen. Bis auf den Fall um Morga Dogell haben sie alle eine ähnliche Vorgeschichte. Alle 3 waren zuvor in der Rainy Street unterwegs und endeten dann anschließend tot im See. Über Morga Dogell ist wirklich gar nichts bekannt. Man weiß nicht mal Alter, Geschlecht oder Herkunft oder ob er eben vorher auch in der Rainy Street unterwegs war. Folgende Pressekonferenz wurde in diesem Jahr gehalten.
I understand the public has concerns. All these death investigations occur independently. I would release information if there was information that there was concerning. As a public servant, I want people to be safe. What I can say is water can be inherently dangerous. If in reference to any other instance, I really can't find it. Any information in reference that would be of concerning to the public would be released as soon as possible through executive staff or through our homicide unit.
Wir hören, die Frage nach einem möglichen Serienmörder ploppte immer wieder auf. Die Antworten des Polizisten, schwammig, aber auf jeden Fall eher beschwichtigend.
Vor allem war es mittlerweile kein Einzelfall, dass die Polizei eher intransparent mit den Informationen umging. Aber schauen wir uns die anderen 3 Fälle mal etwas genauer an. Jonathan Honey wurde im April 2023 als vermisst gemeldet. Auch er zog mit seinen Freunden durch die Rainy Street. Als er sich von seinen Freunden absetzte, um nach etwas zu essen zu suchen, verschwand er. Später wurde auch seine Leiche im See gefunden.
So ähnlich spielte es sich auch bei den Ermittlungen zu Christopher Hayes Clark und Clifton Extell ab. Hier wurden die Ermittlungen auch schnell abgeschlossen und Fremdeinwirkung ausgeschlossen.
Nach den Vorfällen wurde von Seiten der Stadt dann beauftragt, die Übergänge zum See besser zu beleuchten. Man kam erst da zu dem Entschluss, den Unfällen vorzubeugen und die Ufer sicherer zu machen. Natürlich macht es nur Sinn, wenn es denn nun auch Unfälle waren.
Im Jahr 2024 stieg die Anzahl der Todesfälle noch einmal erheblich. Gleich 5 weitere Leichen wurden gefunden, alle als Unfälle abgehakt und zu den Akten gelegt. Doch letztes Jahr gab es dann nochmal jemanden, der überlebt hatte. Connor Desserly. Connor zog erst vor ein paar Tagen mit seinen Freunden nach Austin, um sich einen temporären Job im Vertrieb anzuschließen. Das alles war nur für einen Zeitraum von 6 Wochen geplant. An einem Abend beschlossen sie, das Partyviertel in der Rainy Street zu besuchen.
Sie gingen in die Bar Rooftop on Sixth. Desiree meinte später, er habe nur 1 oder 2 Drinks gehabt. Später trafen sie dann auf eine Gruppe von Leuten, die ihm nach seiner Aussage direkt merkwürdig vorkamen. Er sprach von einem seltsamen Gefühl. Anschließend fühlte er sich benommen und ging auf die Toilette. Und das waren seine letzten Erinnerungen. Einer seiner Freunde berichtete, ihn später in einer anderen Bar gesehen zu haben, aber ihn dann aus den Augen verloren zu haben.
Am nächsten Morgen haben die Freunde gemerkt, dass er nicht nach Hause gekommen war. Sie haben sofort angefangen, die Stadt abzusuchen, Vermisstenanzeigen verteilt und sogar die Medien kontaktiert.
Aber nichts, keine Spur von ihm. Dann ein Leichenfund, wieder im Lady Bird Lake. Die Sorge bei den Freunden wuchs ins Unermessliche und alle dachten, es sei Connor.
Der wurde dann aber bewusstlos hinter einem Müllcontainer in einer Gasse gefunden. Seine Beine ragten heraus und ein Passant hat ihn entdeckt und den Notruf gewählt. Er kam ins Krankenhaus und lag dort mehrere Tage im Koma, an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen. Die Ärzte sagten, er habe eine Überdosis erlitten, obwohl er selbst betonte, nie Drogen genommen zu haben. Aber im Blut fand man Ketamin, Fentanyl und Methamphetamin.
Seine Wertsachen waren auch weg. Das iPhone und das Bargeld aus dem Portemonnaie. Später hat er sogar Benachrichtigung bekommen, dass sein iPhone in China war. Wahrscheinlich zum Weiterverkauf. Desiree vermutet bis heute, dass er dem potenziellen Serientäter zum Opfer gefallen sein könnte. Für ihn ist das alles kein Zufall. Es gab ein System. Seit 2022 gab es 16 Leichenfunde im Lady Bird Lake. Und Connor ist sich sicher, er wäre eigentlich Nummer 17 gewesen.
Viele stimmen ihm dazu und glauben, dass es einen aktiven Serienmörder in Austin gibt. Auch wenn die Polizei vor Ort so eine Theorie vehement abstreitet. Sie sagen, es gäbe keine Hinweise auf ein kriminelles Muster. Nur Unfälle oder natürliche Ursachen. Diese Schiene fahren sie weiter. 2023 veröffentlichte das Austin Police Department sogar folgendes Statement. Das Polizeidepartement von Austin ist sich der Spekulationen über die jüngsten Ertrinkungsfälle im Lady Bird Lake bewusst. Obwohl diese Fälle noch untersucht werden und Beweise analysiert werden, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass in einem dieser Fälle ein Verbrechen vorliegt. Während sich jeder Vorfall am See ereignet hat, variieren die Umstände, genauen Orte und demografischen Merkmale der Betroffenen. Unsere Ermittler gehen jeden Fall mit offenem Geist an und prüfen objektiv alle verfügbaren Beweise. Wir arbeiten eng mit dem Gerichtsmedizinischen Institut von Travis County zusammen, das parallel zu allen Todesfällen ermittelt. Der Gerichtsmediziner führt Autopsien in all diesen Fällen durch. Die Ergebnisse dieser Autopsien haben keine Anzeichen von Verletzungen oder Hinweise auf Fremdeinwirkungen ergeben. Ein gemeinsames Muster bei den diesjährigen Ertrinkungsfällen in Austin ist die Kombination aus Alkoholkonsum und leichtem Zugang zum Lady Bird Lake, der zahlreiche Zugangspunkte hat. Viele dieser Zugangspunkte sind bei Nacht schwer erkennbar. Die meisten dieser Ertrinkungsfälle ereignen sich in Parkanlagen, die um 22 Uhr schließen, aber nach Parkschluss betreten wurden. Wir raten der Öffentlichkeit dringend, die Vorschriften zu Parkschließungen zu beachten.
Connor Desiree kritisiert die Behörden trotz dieser vorangegangenen Aussagen. Denn weder die Polizei noch das Krankenhaus haben ihn nach der Entlassung kontaktiert oder gar Ermittlungen eingeleitet. Mittlerweile ist er zurück in Ogden, Utah und versucht sich körperlich und emotional von dem Vorfall zu erholen. Er will seine Geschichte aber teilen, um andere zu warnen. Noch so ein Überlebender ist übrigens Jeff Jones. Der fiel von einer Brücke am Lady Bird Lake im Jahr 2023 und auch er kann sich an nichts mehr erinnern. Er ist sich ebenfalls sicher, dass er in der Rainy Street unter Drogen gesetzt wurde.
Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, im Nachtleben vorsichtig zu sein, immer zusammen zu bleiben und Getränke im Blick zu behalten.
Ja, das stimmt. Ich habe auch zuvor schon erwähnt, dass viele von euch bestimmt den Vergleich zur Smiley-Face-Theorie ziehen. Bei dieser Ansammlung von mysteriösen Todesfällen verhält es sich ja auffällig ähnlich wie zu den Todesfällen in Austin. Bei den vermeintlichen Smiley-Face-Fällen waren die Opfer zum größten Teil Anfang 20-jährige Männer. Und auch diese Männer waren zuvor mit Freunden unterwegs und meist auf Partys. Später wurden sie dann tot in Gewässern gefunden, jedoch mit Spuren der Vergewaltigungsdroge GHB.
Okay, jetzt musst du mich und vielleicht ein, zwei andere nochmal kurz aufklären. Ich war damals noch nicht mit dabei. Was genau hat das mit einem Smiley zu tun?
Ja, in der Nähe der Tatorte wurden in fast allen Fällen immer Smileys gefunden, als Graffiti, gemalt oder auf Plakaten, sowas in der Art. Dadurch kam dann eben vermehrt die Theorie um den Smiley-Face-Killer oder vielleicht auch die Smiley-Face-Killer auf. Auch hier wurden die Ermittlungen immer schnell eingestellt und die Todesursachen als Unfälle abgestempelt. Trotz sehr, sehr offensichtlicher Übereinstimmungen. Falls du einen genaueren Blick, du Wolfi oder auch alle anderen, die gerade zuhören und ein bisschen verwirrt sind, nochmal in die Smiley-Face-Theorie reinhören willst, empfehle ich dir unsere Folge vom 10. Juni 2022.
Spannend auf jeden Fall, denn auch in Chicago soll es ein ähnliches Phänomen geben. Aber lass uns mal noch auf Austin gucken. Obwohl man nicht weiß, ob Zufall oder Mord, gibt es für den vermeintlichen Serienmörder schon einen Namen, nämlich den Rainy Street Ripper.
Korrekt. Die Theorie besagt, dass ein Täter gezielt Männer aus der Partyszene auswählt, die betrunken oder desorientiert sind. Möglicherweise setzt er sie sogar selbst unter Drogen, um sie wehrlos zu machen und bringt sie dann unter einem Vorwand zum See. Also so viel die Theorie zum vermeintlichen Serienmörder.
Das würde zumindest erklären, warum einige der Opfer auf Videoaufnahmen so verwirrt wirkten oder sich völlig anders verhielten, als es Freunde oder Familie beschrieben haben. Vielleicht waren sie nicht nur betrunken, sondern eben auch unter dem Einfluss von so etwas wie GHB.
Ja, es gibt sogar Augenzeugenberichte von Menschen, die in der Nähe des Sees von Fremden angesprochen wurden und sich dabei sehr unwohl fühlten. Einige sprechen von einer dunklen Gestalt, die immer wieder in der Nähe von Bars und Clubs gesichtet wurde und sich auffällig verhielt.
Leider gibt es bisher keine handfesten Beweise für die Theorie des Rainy Street Rippers. Aber das bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt. Fest steht aber, dass am 20.12.2024, also vor knapp 3 Monaten, die letzte Leiche im See in Austin gefunden wurde.
Es ist also verständlich, dass die Menschen in Austin besorgt sind. Und solange es keine klaren Antworten gibt, wird diese Theorie auch sicherlich weiterhin bestehen. Aber Wolfi, jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil. Was sind denn deine Gedanken so dazu?
Die haben sich ein bisschen im Laufe des Falles gewandelt. Denn ich glaube, wenn man mitbekommt, dass das so eine Party-Ecke ist und so eine Partystraße ist, in der viel getrunken wird, in der viel Spaß gehabt wird, da ist nebendran ein See. Ja, es liegt erstmal auf der Hand, dass da ab und zu mal etwas schief geht. Dass es vielleicht einzelne Fälle sind, die ungewöhnlich wirken, okay. Aber diese Masse an Vorfällen in der Kombination damit, dass in keinster Weise gehandelt wurde. Man hätte ja auch sagen können, okay, wir gehen davon aus, das sind Zufälle, aber dann sichere ich vielleicht den See besser ab oder sorge irgendwie auf welche Art auch immer dafür, dass das nicht passiert. Das ist erstmal total merkwürdig. Ob jetzt da am Ende ein Serienkiller mit dabei ist oder nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Es könnte ja auch ein Schritt weniger sein, dass es nur jemand ist, der warum auch immer Dinge in Getränke mischt und die Tode dann von sich aus gesehen, also dass der Tod vielleicht gar nicht zwingend Ziel des Ganzen ist, aber vielleicht tolerierend in Kauf genommen wird.
Ja, bei dieser Antwort wäre ich jetzt tatsächlich auch angekommen. Also ich glaube schon, dass man hier ein Muster erkennen kann, wenn man denn will, weil das schafft man eigentlich immer und überall, dass wenn man Muster erkennen will, da auch irgendwelche Übereinstimmungen vorhanden sind. Ich finde es einfach zu viel. Es sind zu viele Unfälle, weil jetzt mal blöd gesagt, an jeder Partymeile irgendwo am Meer ist das Meer auch nebendran und es ertrinken nicht tagtäglich Menschen dort. Also es müsste ja in so vielen anderen Städten, in so vielen anderen Orten ja zu einer genauso großen Häufigkeit an Unfällen kommen. Was ist das Besondere an diesem Lady Bird Lake? Also das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Dass es Unfälle in der Nacht gibt, wenn Leute getrunken haben oder so, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Ich finde diese Aussage in diesem Statement sehr fraglich zu sagen, naja, es gab keine Fremdeinwirkung. Wir haben mindestens 2 Opfer mit einer Kopfwunde. Egal, ob die jetzt beim Aufprall passiert ist oder davor, aber der Bruder von Martin Guerreras war das, glaube ich, hat ja auch gemeint, er kennt sich, also er arbeitet im medizinischen Bereich und Der Kopf war eingeblutet. Also das heißt, er hat noch gelebt, als diese Wunde entstanden ist. Und da von einem Ausschluss von Fremdeinwirkungen zu sprechen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also natürlich gibt's Verletzungen, die bei einem Aufprall entstehen oder die auch in einem Flussbett entstehen können. Hatten wir bei der Smiley Face Theorie ja auch. Aber mir ist es noch ein bisschen zu wenig, wirklich daran glauben, dass es vielleicht Zusammenhänge geben könnte. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht passieren ja auch schon Ermittlungen, die gerade im Hintergrund stattfinden, die eben noch nicht nach außen getragen werden können, um vielleicht auch einen vermeintlichen Täter noch in Sicherheit zu wägen. Also es gibt ja alles. Also es sind ja keine dummen Leute, die an solchen Fällen sitzen. Find nur eben das ganze Konstrukt sehr, sehr fishy. Also diese ganzen Unfälle und die ganzen Sachen, die da passiert sind, und da spielen bestimmt viele Sachen mit rein. Es gibt Leute, die Suizid begehen, und da ist natürlich so ein Ort wie dieser Park, sage ich jetzt mal, oder dieser See schon prädestiniert für, dass sich da Leute wahrscheinlich nochmal zurückziehen. Es gibt Unfälle, es gibt vielleicht Auseinandersetzungen, die nichts mit einem höheren, größeren Ding zu tun haben, aber in der Summe gesehen passiert mir da ein bisschen zu viel, als dass es einfach nur Zufall wäre.
Was mich ein bisschen wundert ist bei der Geschichte, dass man das Thema öffentlich von den Behörden aus nicht aus reiner Vorsicht dann größer aufgreift. Also jetzt mal übertrieben gesagt, warum stehen da nicht alle 50 Meter ein großes Schild, passt auf euch auf, hier sind ungeklärte Dinge, die passieren. Das ist ja der Stand, irgendetwas ist, wir können euch nicht sagen, woran es liegt, entweder Fremdverschulden oder nicht, aber passt auf euch auf, weil es fällt mir zumindest schwer zu glauben, dass, wenn das Thema so richtig präsent ist, dass das wirklich jeder weiß, der da ein- und ausgeht, der da Spaß hat, der da Party macht, dass dann trotzdem so viel passiert, weil man passt doch mehr auf, je mehr man davon weiß. Also es müsste es doch die Pflicht sein, alle zu informieren, irgendwas ist komisch.
Ich habe dazu einen ganz tollen Beitrag von Law and Crime gefunden, den ich auch mal in die Folgenbeschreibung gepackt habe. Da spricht eine ehemalige CIA und FBI-Agentin Tracy Walder über diese Geschehnisse. Und ich finde, also die sieht es ganz, ganz nüchtern, ohne jetzt irgendeine Art von Verschwörungstheorie dahinter zu vermuten, aber sie findet es auch komisch und sie denkt auch, dass irgendwas dahinter steckt. Und die hat eben auch nochmal in den Raum geworfen, dass ihr schon bekannt ist, dass halt nicht auf alle Substanzen getestet wird. Und ich meine, es gibt leider so, so viele Substanzen, die du in Drinks mischen kannst, die vielleicht auch später gar nicht mehr, also manche wurden ja erst eine Woche später oder so gefunden, die du manchmal vielleicht auch gar nicht nachweisen kannst. Und dementsprechend finde ich, glaube ich, könnte man da noch mehr machen einfach, anstatt die Akten einfach zu schließen und mal gucken, was es damit auf sich hat. Sie hat aber auch gemeint, dass es natürlich, wenn die Frage aufkommt, kann man da aus Stadtsicht nicht mehr machen, dass es da sehr, sehr stark am Budget hapert. Also sprich, dass alle Sachen, die in die Richtung unternommen werden müssten, ja ganz viel Geld kosten. Also egal, ob das jetzt eine verstärkte Polizeipräsenz am Lady Bird Lake ist, wenn es jetzt quasi ein Wochenende ist in der Nacht, oder eben auch solche Geschichten wie Videoüberwachung, Beleuchtung, Schilder, das ist ja alles eine Frage des Geldes. Die nächste Frage, die sich da mir aber stellt, naja, aber was ist denn das Wichtigste in dieser Stadt? Wahrscheinlich, dass die Bürger und Bürgerinnen sicher sind. Also von daher ist es halt wahrscheinlich wieder so eine Politgeschichte.
Auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, um stundenlang Theorien aufzustellen und drin zu versinken. Eben durch diese Kombination, dass vielleicht sogar relativ sicher ein Teil dieser Todesfälle wirklich Unfälle waren und das dann kombiniert mit denen, die vielleicht keine Unfälle waren, diese schiere Masse erzeugt haben. Total spannend, und hatte ich auch jetzt noch nicht viel gehört im Vorfeld davon.
Ich finde, man hört auch viel zu wenig darüber, für das, was da passiert. Also man möchte meinen, dass es eigentlich viel mehr Spekulationen darum gibt oder viel mehr YouTube-Videos oder Podcasts oder whatsoever. Ich fand jetzt auch, und hat sich jetzt auch in der Recherche als ziemlich schwierig erwiesen, es gibt schon den ein oder anderen Blog aus Austin oder auch eine Facebook-Gruppe, True Crime, Lady Bird Lake Killer oder Rainy Street Ripper, die sich damit beschäftigen, die so Maps angelegt haben, wo gab's Funde, wo ist was passiert. Das Problem an dieser Geschichte ist, viele Informationen dringen ja gar nicht nach draußen. Also das heißt, die Fälle, die wir jetzt vorgestellt haben, waren die bekannt waren. Dann gibt's noch welche, die sind unknown, also da gibt's nur, okay, es wurde jemand aus dem See geborgen, aber es gibt keinen Namen dazu, es gibt gar keine Infos dazu. Und das gestaltet sich natürlich in der Recherche für so einen Fall oder für so eine Folge dann auch nochmal ganz anders, wie wenn man jetzt über einen Serienkiller spricht, der vielleicht in den 80ern aktiv war und wovon wir einfach die ganzen Berichte und die ganzen Unterlagen und Akten irgendwie zur Verfügung haben. Also hier trifft eben ganz viel Spekulation noch mit auf diesen Fall und das macht so spannend. Also schlimm genug, dass das alles passiert. Ich finde aber schon, dass man da auf jeden Fall ein bisschen differenzieren muss. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass da ganz sicher irgendjemand sein Unwesen treibt. Ich würde es aber halt auch nicht ganz ausschließen, dass da schon auch irgendwas anderes mit im Spiel ist. Und so wie du das vorher gesagt hast, ich will auch gar nicht wissen, vielleicht ist es wirklich eine Gruppe von Leuten, die es witzig finden, irgendwie anderen Menschen was ins Getränk zu mischen.
Egal, was es am Ende war, ich glaube, dass es nie schadet, diesen Einblick mehr zu riskieren, einmal ein bisschen mehr aufzupassen, das eigene Getränk immer im Blick zu haben und gewisse Vorkehrungen zu treffen, dass, egal ob das jetzt die Ursache hier ist oder nicht, dass sowas erst gar nicht passieren kann. Das kann man aus so einem Fall, glaube ich, sicher, das kann jeder von uns aus so einem Fall sicherlich noch mitnehmen.
Absolut. Ich finde es auch immer richtig scheiße, dass man sich selber gegen Sachen schützen muss und dass man dann nicht ans Hauptproblem gehen kann. Richtig. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele so Überziehdinger für Gläser auch gibt. Da ist dann Stimmt. noch so ein Loch für einen Strohhalm. Die kann man sich für 90 Cent im Internet bestellen. Und das ist für mich immer eine riesengroße Empfehlung, weil ganz ehrlich, wie schnell stellst du dein Getränk einfach mal ab? Und es geht ja wirklich, also es gibt Videos im Internet, die das erklären, wie schnell du was im Getränk hast, wo du nicht mal auf dem Schirm hast, dass du dein Getränk mal kurzzeitig unbeaufsichtigt hast. Selbst wenn es vor dir steht und du dich kurz wegdrehst, kann das passieren. Und von daher, also es gibt Armbänder, da kannst du was drauftröpfeln, da siehst du sofort, ob irgendwas drin ist. Es gibt diese Schutzhüllen für dein Glas, aber auch für Flaschen. Und lieber mal irgendwie in sowas investieren, um einfach immer sicher nach Hause zu kommen, bevor du Gefahr läufst, ja, dass dir irgendwie mal was Schlimmes zustößt.
Reiner Zufall, tragische Verkettung von Zufällen oder gibt es... Oder gab es wirklich einen Serienmörder rund um den Lady Bird Lake? Du kannst uns auch gerne mal deine Meinung zu diesem Fall zukommen lassen. Creepy Family ist gefordert und wir sind gespannt, was da so rumkommt.
Ja, dann würde ich sagen, dann war's das jetzt erstmal für heute, oder? Wir werden jetzt bestimmt noch wieder ein bisschen darüber diskutieren, was es denn nun hätte sein können oder was da vielleicht los ist. Wir sagen schon mal vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on. Bye bye.
Bis dann. Tschüss.